Wir haben wieder mal einen ganz stinknormalen Mittwoch, wobei nie ein Tag stinknormal ist. Er ist immer ein Geschenk Gottes, er ist immer ein Tag, in dem Gott wirkt und er etwas Besonderes tut. Aber wir hatten ja jetzt 3 Mittwoche, die besonders der Mission geweiht waren, wo wir so einiges aus Missionsfeldern gehört haben, das, was Gott in anderen Stellen dieser Welt tut. Und es ist immer wieder ganz gut, daran erinnert zu werden, dass wir auch mal so über den Tellerrand hinüberschauen und sehen, die große Welt um uns herum, Gottes Welt, seine Schöpfung, Menschen, die er geschaffen hat, Menschen, die leben in anderen Erdteilen dieser Welt, denen es vielleicht ein bisschen anders geht als uns, die andere Kulturen haben, die anders gekleidet sind. Aber es sind Menschen, die Gott geschaffen hat, die er auch liebt. Und was er dort tut, das war gut zu hören, zu sehen von unseren Geschwistern, die hinausgegangen waren, die hinausgehen werden. Und ja, so sind wir jetzt aber zurück zu den Mittwochen, wie sie normalerweise bei uns sind, nämlich mit einem Gottesdienst am Abend. Und wir sind in 1. Mose und wir gehen da jetzt auch weiter. Und wahrscheinlich habt ihr schon vergessen, wo wir gewesen waren. Ich hab's zumindest. Ich gebe es auch ehrlich zu. Gut, dass wir einen Pastor haben, der dann daran erinnert und sagt, da sind wir gerade. Und ja, wir sind in Kapitel 22. Wir sind in der Geschichte Abrahams. Eine längere Geschichte. Es ist schon das 10. Kapitel jetzt, oder schon das 11. Kapitel, was von Abraham redet. Mit Kapitel 12 fängt das ja an, sogar schon ganz am Ende von 11. Ja, und dieses, jetzt sind wir im 22. Kapitel, da sind wir angekommen. Wir hatten das letzte Mal gehört, dass Abraham endlich der verheißene Sohn gegeben worden ist, auf den er so lange warten musste, wo er selbst versucht hat, hineinzuarbeiten, und das hat halt nicht gut funktioniert. Sein, wenn man so will, erstgeborener Sohn Ismael, er musste das Haus verlassen letztlich, weil das Gottes Wille auch so war. Und wir lesen in den letzten Versen von Kapitel 21, da lesen wir, und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Er lebt dort in der Fremde. Und wir wissen ja, er hat schon viel Wanderung hinter sich gebracht. Schon viel unterwegs gewesen. Und er war immer in der Fremde. Er hatte noch kein Zuhause als fester Wohnsitz. Und er sollte auch nie so ein Zuhause kriegen. Er war in den Zelten unterwegs. Ja, und er hielt sich als Fremder in verschiedenen Gebieten auf. Er war zum Teil in Ägypten, zum Teil bei anderen. Und ihr wisst auch, dass er Wege gegangen ist und da Sachen gemacht hat, die nicht gut waren in den Augen des Herrn, wo er auch Zeiten hatte, wo wir nicht lesen, dass er diese Nähe Gottes irgendwie verspürte. Und doch hat Gott auch dort gewirkt. Gott hat auch da gesehen und hat sein Schicksal so gewendet, wie er es wollte. Ja, und jetzt ist eine lange Zeit im Land der Philister. Er ist in Beersheba. Und wir lesen jetzt in Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Dingen. Da waren irgendwelche Dinge gelaufen. Nach diesen Dingen. Er war als Fremder unterwegs. Und es geschah nach diesen Dingen. Da prüfte Gott den Abraham. Wow. Gott prüft Abraham. Ich meine, hatte er nicht schon genug Prüfungen in seinem Leben gehabt? Sicherlich waren Zeiten der Prüfung da. Aber das war jetzt eine ganz besondere Zeit. Das war eine Zeit nach einer langen Reife, nach einem Reifungsprozess, nach Erfahrungen, die er gemacht hat. Und Gott prüft immer wieder seine Kinder in einer positiven Art, nicht in Form von Versuchung. In Jakobus lesen wir, dass wir nicht denken sollen, dass wir von Gott versucht werden. Wenn wir versucht werden, wir werden oft von unseren falschen Gedanken überrannt. Aber ab und zu gibt es auch Zeiten, wo Gott uns prüft. Und hier lesen wir von dieser Prüfung, die Abraham durchgehen musste. Da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Gott prüft den Abraham. Weiß Gott nicht, was im Leben von Abraham geschehen ist, was er denkt, was seine Gesinnung ist? Er ist doch Gott. Gott weiß doch. Er kennt sich doch aus. Er sieht doch. Selbst aus der Zukunft sieht er, wie wir uns Menschen verhalten werden. Gott weiß doch eigentlich alles. In 1. Könige Kapitel 8, Vers 39. Das ist jetzt hier Salomo, der betet. Und der bei der Tempelweihe jetzt verschiedene Aspekte darbringt. Und in Vers 39, da sagt er, ich fange ja im letzten Teil des Verses an zu lesen: Da du sein Herz kennst, und du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Gott kennt das Herz der Menschen. Er kennt unser Herz besser, als wir es kennen. Er sieht unsere Gedanken von ferne. Bevor wir sie gedacht haben, kennt er sie schon. Wenn wir im Psalm 139 hineinschauen, da wird das uns so schön beschrieben. Gott kennt unser Herz. Warum muss er jemanden prüfen? Er kennt uns doch schon. Ja, er kennt uns. Aber kennen wir uns? Wissen wir, wie wir uns da verhalten? Oft kommen Dinge dahin, damit wir offenbar werden, damit wir erkennen, wer wir eigentlich sind. Und diese Prüfung, die war weniger eine Prüfung, um Glauben bei Abraham zu erzeugen, als eine Prüfung, um den Glauben zu offenbaren. Diese Prüfung, die sollte dazu dienen, damit sein Vertrauen auf den Herrn deutlich wird. Und deswegen gehen wir ab und zu durch Prüfungen. Deswegen kommen Prüfungen in unserem Leben, um uns zu zeigen, wo wir stehen. Damit unser Glaube geoffenbart wird, damit wir es sehen, wo wir eigentlich sind. Damit wir erkennen und zum Teil auch erkennen, dass wir schwach in unserem Glauben sind. Deswegen kommen ab und zu Prüfungen. Es sind nicht Versuchungen, es ist, um unser Herz klar zu sehen. Und das wollte Gott bei Abraham deutlich machen. Abraham, du gehst so lange Zeit mit mir. Ich habe mich dir so oft offenbart. Du hattest diesen persönlichen Kontakt zu mir gehabt. Und jetzt kommt eine Prüfung, um zu sehen, wo ist denn Abraham eigentlich? Wo steht er in der Beziehung zu seinem Herrn? Wo stehen wir in unserer Beziehung zu unserem Herrn? Sind wir stark in ihm oder wanken wir hin und her? Und das war jetzt so eine Zeit dieser Prüfung, durch die Abraham gehen musste. Da prüfte Gott den Abraham Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Ich finde das so schön, von Leuten zu hören, die so dieses, hier bin ich einfach sagen. Die damit sagen, ich bin jetzt ganz für dich da. Ich habe von einem Juden gehört und der hat das versucht zu erklären. Er sagte, dieses hier bin ich, das bedeutet, ich höre dir jetzt vollkommen zu. Ich habe neulich so eine E-Mail bekommen und ich überfliege sie und schreibe dann, ja, das war eine E-Mail, wo es hieß, ich soll einen bestimmten Betrag überweisen. Und ich schreibe dann zurück, ja, und wie hoch ist denn der Betrag? Und dann schreibt die Person mir zurück und sagt, ja, da ganz unten, da steht es doch geschrieben. Ich habe es einfach übersehen. Ich habe nicht richtig gelesen, diese E-Mail. Die habe ich nur überflogen und fertig. Und oft sind wir auch beim Hören, wenn Gott zu uns spricht, auch so. Wir haben viel zu tun. Jemand sagte mir, sie macht gerne immer zwei Sachen zur gleichen Zeit. Dieses, wenn sie bügelt, sagte sie, dann muss sie, was weiß ich, Fernsehen gucken. Wenn sie das macht, dann muss sie auch was anderes tun. So leben wir in unserer Zeit. Es heißt ja bei uns, ihr müsst die Zeit gut ausnutzen. Ökonomisch, ökologisch, was weiß ich sein. Wenn wir so mit Gott versuchen umzugehen, werden wir ihn sehr oft überhören. Wir werden nicht wirklich hören, was er uns sagen möchte. Hier ruft Gott Abraham. Abraham! Und Abraham sagt, okay, ich lege meine Hake zur Seite, ich lege alles zur Seite, hier bin ich. Ich bin jetzt ganz für dich Ohr. Ich möchte hören, was du mir heute zu sagen hast. Wir brauchen diese Zeiten in unserem Leben, dass wir aussagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte horchen. Ich möchte hören, was du zu mir zu sagen hast. Mose hatte diese Zeit gehabt, wir erinnern uns am Dornbusch, als dann auf einmal diese Stimme zu Mose ruft und Mose sagt, hier bin ich. Oder Samuel, der kleine Samuel im Tempel, Gott ruft ihn, hier bin ich. Zuerst natürlich so Eli, aber nachher auch zu Gott. Hier bin ich. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Ich habe jetzt Zeit für dich. Ich möchte, dass du jetzt zu mir redest. Und hier spricht Gott zu Abraham. Und ich habe mir so eine Frage gestellt, haben wir noch Zeit für Gott, dass er reden kann? Und diese Zeit, die müssen wir uns nehmen. Es ist eine angefochtene Zeit. Diese Zeit, wo Gott zu uns redet, wird immer mit vielen Störungen verbunden sein. Aber wir müssen diese Zeit uns nehmen. Wir müssen auf Gott hören. Abraham hat gehört, was Gott sagte. Und was er uns sagt, ist nicht immer so positiv. Meistens, wenn wir lesen, als die Leute sagten, hier bin ich, dann war es keine sehr einfache Aufgabe. Für Mose hieß es dann, geh und für dein Land, geh für dein Volk aus dem Land Ägypten. Eine schwere Aufgabe. Ein Pharao, der gegen sie steht, mit all seiner Macht und der es nicht erlauben will, dass sein Volk auszieht. Bei Samuel, da war es eine Botschaft, die an Eli zu sprechen galt, und zwar eine Botschaft, wo Gott auch Eli stark ermahnt, sehr stark ermahnt. Jesaja hört Gottes Ruf und sagt, hier bin ich. Aber die Botschaft, die er zu sagen hatte, war auch nicht unbedingt die niedlichste für das Volk Israel. Gott spricht zu uns und hat ab und zu uns auch Sachen zu sagen, die nicht immer so leicht verdaulich sind, leicht verträglich sind. Und hier sagt Abraham, hier bin ich. Und Gott spricht zu ihm. Und das heißt in Vers 2, und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Wow. Gott spricht zu Abraham und was für eine Botschaft. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Moment. Abraham hatte ja noch einen Sohn. Wieso sagt Gott hier deinen einzigen? Er hatte doch Ismael auch als seinen Sohn. Aber es war nicht der Sohn der Verheißung. Isaac war der Sohn der Verheißung. Und dieser Sohn, der ist in Gottes Augen der einzige Sohn. Und um diesen Sohn geht es hier gerade. Der Sohn der Verheißung, der eingeborene Sohn, ihn sollte er nehmen. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Seinen eingeborenen Sohn. Das ist das. Hier ist natürlich das Wort in Hebräisch geschrieben. Aber wenn wir dann in Hebräer nachlesen, dann ist das gleiche Wort. Das gleiche Wort wie hier in Johannes 3, 16 wird gebraucht. Und zwar monogenes. Einzig geborene Sohn. Der einzige Sohn. Und diesen Sohn sollte Abraham nehmen. Und wenn wir dieses hier lesen, dann klingelten bei uns sicherlich 1000 Glocken und wir erinnern uns an das, was kommen würde, 2000 Jahre später, als Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Und sehr schön ist es hier zu sehen, dass hier zwar Abraham genannt wird, aber er so ein Vorspiegel, so ein Bildnis von dem ist, was später geschehen würde in Jesus. Und wir dürfen von beiden lernen. Wir dürfen von Abraham lernen, wir dürfen aber auch von Jesus lernen. Und beides kommt hier in diesem Kapitel ganz besonders zusammen. Und wir werden das jetzt noch sehen und werden noch uns darin vertiefen. Und ich hoffe, dass wir es werden, wenn ich die Zeit anschaue, geht es so schnell vorbei. Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast. Hier wird das Wort Liebe zum ersten Mal in der Bibel genannt. Und zwar in der Verbindung vom Vater zum Sohn, wo es um das Opfer geht. Der Sohn, den du lieb hast. Jesus war der Sohn Gottes, den der Vater lieb hatte. In Johannes 3,35, da lesen wir, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater liebt den Sohn. Weiter lesen wir in Johannes 5,20, denn der Vater hat den Sohn lieb. Und Jesus konnte das einfach sagen, weil das wirklich die Wirklichkeit ist. Jesus, der Sohn Gottes, und der Vater, sie haben sich unheimlich lieb. Ich glaube, wir können Liebe niemals so definieren, wie die Liebe zwischen den beiden ist. Die Dreieinigkeit, sie stehen zusammen. Sie lieben sich zusammen. Sie sind füreinander da. Sie geben einander. Sie lieben sich. Jesus ist ein Teil dieser Dreieinigkeit. Und der Vater liebt seinen Sohn. Und er liebt ihn sehr. Aber wenn auch hier der Vater von der Liebe zu seinem Sohn spricht, in Johannes 10, Vers 17, da heißt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Und auch hier ist Liebe mit dem Opfer verbunden. Sie ist auch mit dem Opfer verbunden. Das ist Liebe. Liebe ist Aufopferung. Wir denken oft, das ist nur ein Gefühl. Nein, es ist Aufopferung, füreinander da zu sein. Der Vater liebt seinen Sohn, aber sein Sohn geht in den Tod. Wie kann das zusammenkommen? Und das ist so schwer für uns zu verstehen. Aber ja, so ist es. Aber es heißt ja auch so deutlich in Johannes 10, 17, dass Jesus sagt, ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Wir werden das noch weiter sehen. Gott sagt hier zu Abraham, nimm deinen Sohn, den einzigen, den Sohn der Verheißung, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Das Land Moria, das war jetzt nicht so ein Land um die Ecke. Wir lesen später, dass sie 3 Tage brauchen, um dahin zu kommen. Es war schon ein Stück weit entfernt von dem Ort, wo sie gerade zu Hause waren. Sie mussten ein Stück weit Weg gehen, um dorthin zu kommen. Und das ist in diesem Fall auch so eine Sache, die sicherlich für Abraham auch sehr schwer gewesen ist. Diese 3 Tage unterwegs zu sein, heißt, er hat 3 Tage das ganze Geschehen in sich dauernd zu bewegen. Er musste sicherlich darüber viel nachdenken. Moria. Moria ist der Berg, auf dem später der Tempel gebaut worden ist. Das Interessante ist auch, Moria ist der Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Und ja, da kommen wieder so viele Sachen zusammen. Ich war in Israel, ich war in Jerusalem, und es gibt da 2 Stellen, wo sie sich streiten, wo dieser Kreuzigungsplatz war. Aber beide Stellen, das sind so Ausläufer von dem Berg Moria. Da sind 3 Ausläufer und in 2 von diesen Ausläufern, da wird gestritten, wo wirklich dann die Kreuzigung war. Auf dem Berg Moria. Dorthin musste auch Abraham gehen. Gott hat schon von vornherein so klare Zeichen gesetzt. Auf dem Berge, den ich dir nennen werde, dahin sollte er gehen. Und das heißt hier, und opfere ihn dort als Brandopfer. Brandopfer? Menschenopfer? Kann Gott sowas verlangen? Das war für die Religionen um Israel herum überhaupt kein Problem. Die haben sowas gehabt. Und später in Israel ist es leider auch so gewesen, dass die Israeliten Menschen geopfert haben. Sie haben einem Moloch, einem Götzen, der dann zur Glut erhitzt worden ist, Kinder auf seine Arme gelegt, die dann dort verbrannt sind. Das war schrecklich, was Israel getan hat. Aber hier ist Gott, der sagt, opfere deinen Sohn. Wie können wir das vereinbaren? Wie kann Gott sowas verlangen? Wie kann so eine Bitte von Gott zu Abraham kommen? Aber es sollte das Gegenteil der Fall sein. Das wusste natürlich Abraham nicht. Und Gott verlangt nicht Menschenopfer. Gott verlangt das nicht. Aber hier in diesem Fall spricht er zu Abraham ziemlich deutliche Worte. Er prüft seinen Glauben wirklich aufs Äußerste. Und das war eine wirklich harte Prüfung. Und dann lesen wir im Vers 3. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine 2 Knechte mit sich und seinem Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Er steht früh auf. Vielleicht auch deswegen, weil er nicht schlafen konnte. Das kann man sich gut vorstellen, dass einem nicht unbedingt wohl so zumute ist, so ruhig zu schlafen. Er steht aber früh auf. Und das Interessante ist, Er versucht keine Verzögerungstaktik. Er versucht das nicht auf die lange Bank zu schieben. Er versucht nicht zu sagen, oh, in diesem Jahr lieber nicht. Vielleicht irgendwann, Gott. Nein, am nächsten Morgen früh steht er auf. Und es scheint auch so, dass er selber hier seinen Esel sattelt, dass er auch selber das Holz spaltet. Er hatte viele Knechte, die das machen konnten. Aber Abraham zieht das vor, es selber zu machen. Vielleicht auch, damit er abgelenkt ist, damit er nicht die ganze Zeit darüber grübeln muss. Ich weiß es nicht. Er steht früh auf, er sattelt seinen Esel. Er spaltet Holz. Er macht alles bereit, damit sie losziehen können. Abraham sucht nichts, mit Gott zu diskutieren und zu sagen, ja Gott, ist das wirklich eine gute Idee von dir? Er versucht auch nicht mit anderen Menschen erstmal so das auszudiskutieren, sollte ich das machen oder nicht. Oft beraten wir uns ja bei Menschen, die uns dann vielleicht gute Ratschläge geben, vielleicht auch nicht. Abraham, er ist bereit zu gehen. Und zwar früh am Morgen schon. Er versucht auch nicht zu verstehen, was Gott ihm da gerade gesagt hat. Wir machen das ja so oft. Oh, wenn Gott zu uns redet, dann muss ich erstmal verstehen, was das bedeutet. Kann das denn wirklich so sein? Nein, Abraham, er macht einfach das, was Gott von ihm verlangt. Und das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt, das zu tun, was Gott uns sagt, ohne zu diskutieren, ohne zu spekulieren, das einfach zu tun, was Gott uns sagt. Und da müssen wir es einfach auch lernen. In unserer Zeit, wir diskutieren so gerne, wir versuchen ja alles so gerne zu verstehen, aber ab und zu müssen wir einfach nur tun. Wenn Gott mir was sagt, dann tue ich das. Dann versuche ich nicht, darüber zu grübeln. Und Abraham hat aber schon auch seine Hoffnung, Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Er hatte ja die Verheißung, dass in seinen Nachkommen, in Isaak, die ganzen Völker gesegnet werden sollen. Er wusste doch das. Aber er versucht in diesem Fall nicht zu diskutieren. Er macht einfach das, was er tun sollte. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Sehr interessant. Gott sagt, geh hin und opfere deinen Sohn. Und Abraham sagt, und wir werden zurückkehren. Er wusste, Gottes Verheißungen müssen erfüllt werden. Er hat doch verheißen. Die müssen erfüllt werden. Aber ich bin treu in dem, was Gott mir sagt. Aber Gottes Verheißungen werden sich bewahrheiten. Und wir werden zurückkommen. Ich finde das so schön, dass er dieses Vertrauen auf Gott hat. Er weiß, er geht dahin, um seinen Sohn zu opfern. Und es war für ihn ganz klar, es ist kein Schauspiel, es ist kein Film, der da abgeht. Er wusste, es ist ganz klar. Aber er wusste auch, dass Gott handeln würde. Und sie würden beide wieder zurückkehren. Weil Gottes Verheißungen, die werden erfüllt werden. Das wusste er. Und dann lesen wir weiter. Und es heißt hier, wir wollen dorthin gehen und anbeten. Es heißt hier eigentlich uns beugen. Anbetung ist vor Gott beugen, sich vor Gott niederknien. Und das wollten sie machen. Und dann heißt es weiter, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Hier sind wieder so viele schöne Gedanken. Als erstes nimmt Abraham das Brandholz. Er hat es ja vorhin gespaltet. Er nimmt es und legt es auf seinen Sohn Isaak. Jesus trug das Kreuz. Isaak trug das Brennholz, auf dem er geopfert werden sollte. Jesus trug das Kreuz. Was für eine Verbindung auch da schon. Und er nimmt das Messer und das Feuer. Das Messer und das Feuer sind Werkzeuge des Gerichts. Der Vater ist derjenige, der sein Gericht über seinen Sohn ergießen lässt. Und was dort in der Zeit der Finsternis am Kreuz geschah, wo unsere Sünde gesühnt wurde, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir uns auch gar nicht vorstellen. Das Gericht über unsere Sünde ist ergangen. Das Feuer des Vaters hat seinen Sohn getroffen. Er wurde zerstochen um unseretwillen. Dort am Kreuz. Auf dem Altar. Das, was die Menschen als Hinrichtungsort betrachtet haben, das war in Gottes Augen der Altar. Und da war Jesus an diesem Kreuz und hat das Gericht empfangen. Aber hier gehen sie, und das lesen wir auch so schön, und sie gingen miteinander. Diese Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, diese innige Gemeinschaft, sie gehen miteinander. Sie gehen da hoch auf den Berg. Sie gehen miteinander. Jesus sagte einmal, ich und der Vater sind eins. Man kann uns nicht trennen. Wir sind eins. Wir sind ein Verbund, eine Einheit. Sie gingen miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr also euch Vorstellungen macht, wie alt Isaak wohl gewesen sein mag. Also im Jüdischen wird gesagt, dass er schon 30 Jahre in etwa alt gewesen sein müsste. Wir haben hier keine Beschreibung. Er ist nicht so ein kleines Kind von 2 Jahren, das gerne dem Vater folgt, weil das Kind sowieso orientierungslos sonst wäre. Oder was weiß ich, mit 8 Jahren. Er konnte das Holz tragen. Und für ein Brandopfer braucht man schon ein bisschen Holz. Ich bin ja oft in Indien und wenn man da sieht, wie man dann Leichen verbrennt, wie viel Holz man da braucht. Und das ist ja ein Brandopfer. Da braucht man schon so ein bisschen Holz. Und Isaak musste das tragen können. Also er war schon jemand, der stark gewesen sein musste, um das Holz zu tragen. Aber sie gingen miteinander. Sie gingen miteinander. Vielleicht auch nicht zum ersten Mal. Vielleicht haben sie zusammen schon öfter mal geopfert. Aber jetzt hier gehen sie miteinander. Aber es ist ein bisschen anders hier. Es heißt im Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Es ist schon merkwürdig, wir gehen zum Opfern. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Normalerweise hat man das ja mitgenommen. Und dann lesen wir hier, da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Ich weiß nicht, was so im Kopf von Isaak vorgegangen ist, was er gedacht hat. Ja, es ist schon sehr strange hier. Es ist nicht normal. Ich und mein Vater, wir gehen zusammen. Wir gehen jetzt den Berg hoch. Wir gehen zum Opfern. Wo ist das Schaf? Bin vielleicht ich das Schaf? Was für ein Befehl hat mein Vater bekommen? Und vielleicht waren sie auch auf dieser Reise von diesen 3 Tagen nicht unbedingt so freudig im Gespräch. Ich weiß es nicht. Vielleicht war Abraham auch sehr bedrückt. Aber hier diese Frage, was für eine harte Frage, was für eine harte Frage auch an Abraham hier sein Sohn stellt. Wo ist das Schaf? Und Abraham sagt, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Und als Abraham diese Worte sagte, wusste er noch vielleicht gar nicht, dass der Prophetie spricht. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Das wird passieren. Über die Jahrtausende hat man auf dieses Opferlamm gewartet. Über Jahrtausende. Bis dann das wahr wurde in Jesus Christus. Das Lamm Gottes. Johannes weist auf Jesus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Schuld der Menschen auf sich trägt. Die Schuld der ganzen Welt. Das Lamm Gottes, Jesus Christus. Wir lesen weiter, weil die Zeit vorangeht. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Ich finde es sehr interessant, wenn wirklich Isaak schon 30 Jahre alt sein sollte und sein Vater, ein alter Knacker von über 100 Jahren, da hätte Isaak leicht sagen können, mit mir nicht. Er könnte weglaufen oder er könnte wahrscheinlich seinen Vater schon überwältigen. Als ein Mann mit 30 Jahren ist er relativ stark, dass er durchaus sagen konnte, nein, so nicht. Aber wir lesen hier, dass er das über sich ergehen lässt. Jesus hätte zu jeder Zeit sagen können, stopp, dieses Opfer will ich nicht darbringen. Lass den Kelch vorübergehen. Ich bin nicht bereit dazu. Er hätte zu jeder Zeit sagen können, hätte auch das volle Recht, das zu tun. Er war aber gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Freiwillig und willig hat Jesus das getan. So wie auch Isaak hier in diesem Bild, was wir hier sehen, der gebunden wurde und auf den Altar gelegt wurde und er dann nicht versucht hatte, sich zu wehren und zu sagen, nein, das geschehe mir nicht. Auch Isaak war bereit, dort dieses Opfer zu sein, das Opferlamm zu sein. Ich finde das so interessant, hier das zu lesen. Und wie gesagt, diese Verbindung zu Jesus so deutlich zu sehen. Ich finde das so fast unbegreiflich, wie schon hier so das Bild von Jesus gezeigt wird. Und wir lesen dann weiter. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Abraham hat das Messer mitgenommen. Spurgeon hat gesagt, ja, er hätte doch sicherlich sagen können, oh, ich habe das Messer zu Hause vergessen. Ich habe es nicht dabei. Ich habe es gerade jetzt nicht dabei, das Messer. Früher hatte man ja nicht Werkzeuge, so viele wie wir haben. Wir haben Messer hier, wir haben Messer dort und was weiß ich. Damals musste man das Feuer mitnehmen. Man hatte nicht Streichhölzer gehabt. Man musste auch das Messer mitnehmen. Abraham hat das Messer dabei gehabt. Und Abraham war wirklich bereit, diesen Schritt zu gehen, seinen Sohn dort zu opfern. Abraham war dafür bereit. Und dann lesen wir, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Schaut, das dritte Mal, hier bin ich. Das erste Mal hört Abraham auf Gott. Dann hört er auf seinen Sohn. Und hier hört er auf den Engel. Und auch hier könnte er sagen, Gott hat mir einen Befehl gegeben. Ich soll meinen Sohn hier opfern. Das mache ich jetzt. Abraham war immer bereit zu hören. Und er war bereit auch, sich ändern zu lassen in seinen Intentionen. Und wenn Gott sagt, mach das jetzt so, dann macht er das so. Wenn er sagt, mach das jetzt so, dann macht er das so. so flexibel in der Hand Gottes zu sein, das ist das, was Gott in uns wirken möchte, dass wir uns von ihm so leiten lassen. Und hier ist es, dass der Engel des Herrn zu ihm spricht, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich, und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Für Gott war dieser Wunsch, das zu tun, was Gott ihm sagte, ausreichend. Wenn unser Herz sagt, ich bin bereit, dir zu folgen, von ganzem Herzen, egal wohin es geht, und auch wenn es in den Tod gehen sollte, dann ist das für Gott ausreichend. Wir müssen nicht unbedingt irgendwo als Märtyrer sterben, aber dieser Wunsch zu sagen, ich will das tun, was du mir sagst, das ist ausschlaggebend für Gott, dass wir in unserem Herzen das vorgenommen haben und so auch leben. Ich tue das, ich höre auf das, was du mir sagst, Herr. Und wenn es sein soll, dass ich mich irgendwo, dass ich mein Leben irgendwo hingeben sollte, dann ist es okay. Aber wenn du mich auch anders gebrauchen willst, ich bin ein lebendiges Opfer für dich. In dem, was ich tue, egal wo ich es tue, ich bin es zur ganzen Zeit. Ich bin bereit, dieses Opfer zu sein. Und das ist für Gott so wichtig, dass wir das eigentlich sind. Und wenn wir diese Bereitschaft haben, Gott zu folgen, zu jeder Zeit, dann wird er uns auch wirklich leiten können. Er konnte Abraham leiten. Er konnte ihm diese schwere Prüfung auferlegen. Aber er konnte ihm auch sagen, halt, ich habe jetzt genug gesehen, es ist gut so. Aber er wusste ganz genau, dass bei seinem Sohn er das nicht machen kann. Da musste er den ganzen Weg gehen. Jesus musste das ganze Opfer auf sich nehmen. Da konnte Gott nicht sagen, okay, ich habe genug gesehen. Weil es ging da um unser Heil. Es ging um unsere Erlösung, die nicht anders machbar wäre. Für uns starb Jesus am Kreuz, damit unser Schuldbrief zerrissen wird. Und das war nicht das, was bei Isaak der Fall war. Er musste nicht die Schuld der Welt tragen, aber Jesus hat das getan. Und deswegen musste Jesus auch den ganzen Weg gehen, den Weg nach Golgatha. Er musste sein Kreuz tragen. Er musste den Spott über sich ergehen lassen. Er musste die Schwere des Gerichts über sich ergehen lassen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier in diesen Versen so einiges gesehen haben, wie Gott durch dieses Beispiel aus dem Alten Testament, wie Gott an seinem Sohn gehandelt hat, an seinem geliebten Sohn, an dem eingeborenen Sohn, wie Gott da gehandelt hat. Bei Abraham lesen wir dann Vers 13, und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Da wird ein Opfer da gebracht für, anstatt Isaak gab es da ein Tier, das geopfert werden konnte. Für uns gibt es dieses Opferlamm, Jesus Christus, der für uns geopfert wurde. Und dieser Berg, es ist auch sehr interessant zu sehen, dass er nicht der Berg der Prüfung genannt wird, sondern der Gott, der Berg, in dem es heißt, Gott wird ersehen. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Parallelen zusammenführen, über die wir schon gesprochen haben. Sowohl Isaak, so auch Jesus, beide wurden vom Vater geliebt. Beide haben sich freiwillig angeboten. Beide trugen Holz auf dem Hügel ihres Opfers. Beide wurden auf demselben Hügel geopfert. Beide wurden am dritten Tag vom Tod befreit. Nach 3 Tagen, weil sie unterwegs waren, war der Tod von Isaak nicht mehr nötig. Beide haben dann nicht den Tod gesehen. Und das feiern wir jetzt in Kürze im Kirchenkalender, aber auch heute schon, hier im Abendmahl. Lass uns das tun und daran denken, was Jesus für uns getan hat. Viel mehr als Isaak das tun konnte. Jesus hat das getan. Er ist das Lamm Gottes, das für uns ersehen worden ist. Lass uns an den Tod Jesu und auch an seine Auferstehung denken. Ich lese noch die Worte aus 1. Korinther 11. Hier heißt es ab Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir warten auf sein Kommen und tun das jetzt, bis er kommt. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Danke, dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld auf sich nahm. Und danke, dass er aber auch für alle Ewigkeiten jetzt lebt, weil du ihn auferweckt hast, weil er für alle Ewigkeiten lebt. Danke dafür und danke, dass wir daran jetzt heute denken dürfen, hier im Abendmahl, aber auch denken dürfen in dieser Woche ganz besonders, wo wir Karfreitag und Ostern im Kirchenkalender feiern. Herr, wir danken dir, Jesus, dass du diesen Schritt für uns gegangen bist, diesen Schritt, der schwer war, diesen Schritt, der für dich viel Not und Leid bedeutete, aber du bist ihn gegangen. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du dein Leib für uns gebrochen hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und danke, dass wir das heute im Abendmahl feiern dürfen. Und so bitten wir dich, dass du diese Zeit zusammen für uns segnest. Und dass du auch hier zu uns redest, durch das Abendmahl. Amen.